Gott hat Humor. Ich glaube, wir alle, wir haben uns alle schon mal so Vorsätze gemacht. Vor allem in der Kirche oder in der Gemeinde oder zu Hause im Gebet. Gott, ab jetzt werde ich das und das machen. Oder Gott, ab jetzt werde ich so und so sein. Und eines meiner frühesten Vorsätze im Glauben, die mir immer beigeblieben war, war: Gott, ich werde nie vor einer Gemeinde stehen. Ich wollte nie vor einer Gemeinde stehen. Ich will es immer noch nicht. Ganz ehrlich, ich will hier nicht stehen. Aber ja, es geht nicht um mich. Das war so, weil als ich klein war, sind meine Eltern als Missionare aus den Niederlanden nach Rumänien ausgesandt worden oder umgezogen, wie man das auch sagen will. Und wenn wir dann immer zurückkehren sollten in den Niederlanden auf Besuch, die Verwandte besuchen, dann musste man natürlich immer in die Gemeinde, aus der man entsandt wurde. Und wenn die Missionare auf Besuch waren, dann mussten die Missionare alle immer vor der Gemeinde stehen. Und wenn die Eltern vor der Gemeinde stehen mussten, mussten die Kinder auch vor der Gemeinde stehen. Und es war ja nicht schlecht. Wir wurden gesegnet, es wurde über uns gesprochen, meine Eltern haben gesprochen über die Arbeit. Es war nicht schlecht. Aber ich wollte das nicht. Ich hab's gehasst. So tief und innig. Oh, so, oh, alle Augen auf mich. Ich kann gut reden, aber das war nicht meins. Und dann sind wir zurückgegangen nach Rumänien. Und dann war ich die älteste Tochter. Da war ich auch die älteste Tochter der Missionare, der Pastoren. Und da waren auch immer die Augen der Gemeinde auf mich. Und wenn sie in einer Predigt war, dann kann man als Kind ja öfters mal erwähnt werden, als ein Beispiel. Oder, oder wenn es um mein Verhalten, also auch um wie ich mich einfach benommen habe im Alltag, das wird doppelt skrutiniert einfach. Das ist so. Das ist menschlich. Das ist nicht immer gut, aber es ist menschlich. Und ich wusste immer genauer und genauer, das ist so immer tiefer in mir gewachsen, wurde immer größer. Wenn ich groß bin, werde ich nicht vor der Gemeinde stehen. Naja, so groß bin ich nicht geworden. Und Gott hat Humor. Gott hat wirklich einen Sinn für Humor. Weil, wenn ich einfach daran denke, wie er mich geführt hat, und ich meine, das führt jetzt alles irgendwo hin, der Punkt, aber mein erster bewusster Dienst in der Gemeinde war die Sonntagsschule. Ich glaube, ich habe mit 11 oder so angefangen. Und da hatte ich 30, 40 Kinder aus dem Dorf. Das sollte man nicht machen. Aber da bin ich jahrelang vor den Kindern gestanden. Und wenn die Kinder dann in den Gottesdienst entlassen wurden, wie hier, dann steht man auch vor der Gemeinde und wird gesegnet und empfängt den Segen. Also da hat Gott irgendwie angefangen. Und mit der Anbetung war das ganz anders. Ich habe bei meinen Eltern nie mitgemacht in der Anbetung im Gottesdienst. Mein Dienst war der Kinderdienst oder dort, wo man halt Hilfe gebraucht hat. Weil wir waren die Kinder von, dann hilft man halt aus, wo es halt Lücken gibt. Anbeten in einer Gemeinde habe ich erst gemacht, nachdem ich von zu Hause aus weggezogen bin. Da war ich ein Jahr freiwillig, habe freiwillig gearbeitet, so ein soziales Jahr. Das war in einem christlichen Kindergarten und habe bei den Gemeindeleitern im Haus gewohnt. Also da wird auch nochmal extra auf dich geschaut. Und in der Gemeinde habe ich dann den Beamerdienst gemacht oder das Abendmahl oder halt Staub gesaugt, weil ich habe ja dort die Gemeinde war in dem Haus, also ja. Und irgendwann, ich weiß auch nicht mehr, wie das gegangen ist, war ich dann zweite oder dritte Stimme im Lobpreisteam. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich echt nicht dran erinnern. Und das war lustig, weil es war eine internationale Gemeinde und es waren lauter afrikanische Studenten. Also so nigerianisch, Ghana, also aus Ghana ist man vor allem nigerianische Studentinnen. Und die haben nur A cappella Anbetung gemacht, keine Instrumente, nix. Und das ging typisch so, dass du drei hattest, die vorne standen, also die Vorsängerin und die zweite und dritte Stimme hinten. Und die Vorsängerin hat halt gemacht, wie der Geist sie geführt hat. Also gesungen, da wurde mal prophezeit, da wurde getanzt. Also getanzt, dass ich echt gedacht habe, wow, das kann man in der Gemeinde so kann man in einer Gemeinde tanzen. Das wusste ich bis dahin nicht. Also wo wir manchmal denken würden, das war bei denen alles kein Problem. Und irgendwann in dem Jahr durfte ich mal leiten, auch A cappella, ohne Instrumente. Wir haben gemacht, es war ohne Instrumente. Und unsere Proben, kann ich mich auch ganz bewusst erinnern, unsere Proben, wir haben regelmäßig geprobt, wir haben ab und zu gesungen, aber es war vor allem Gebetsstunden. Und in den Gebetsstunden haben wir gebetet für Heiligung. Habe ich nachher auch nicht wieder gemacht. Ganz lange gedauert. Weil wenn du Gott um Heiligung bittest, dann lautet er dich. Dann tut er dich ins Feuer und dann werden Sachen schmerzen und dann tut es dir manchmal leid, dass du darum gefragt hast in dem Prozess drin. Von dort bin ich dann in die Niederlanden gezogen, habe dort studiert und habe jahrelang im Gottesdienst Kinderdienst gemacht. Also ich war 3 Jahre in den Niederlanden, 3 Jahre lang. Und das war eine Gemeinde von 100, 150 Leuten. Und ich bin immer in der letzten Reihe gesessen. Weil ich war dort bekannt als die Tochter von. Das war die Gemeinde, wo meine Eltern herkamen. In die Gemeinde bin ich zurückgekehrt. Ja. Und ich bin immer in der letzten Reihe gesessen, weil ich wusste, ich will nicht vor der Gemeinde stehen. Ich will auch nicht vorne in der Gemeinde sitzen. Ich werde nie vorne in den vordersten Reihen der Gemeinde sitzen. Ich meine, ich sitze jetzt immer 2. Reihe. Gott war schon mal sehr viel. Und da bin ich halt auch in so ein Bildungsteam hineingewachsen, ganz langsam, habe dann nie so richtig meinen Platz gefunden. Einfach, ich war noch nicht so weit. Aber in dem Team habe ich Sachen gelernt, wie wichtig das ist mit Instrumenten. Das hatten wir vorher nicht. Wie wichtig Proben sind, Genauigkeit. Wie wichtig es ist, dass auf einen Verlass, wie wichtig Zuverlässigkeit einfach ist. Und vor allem, weil es ein großes Team war, weil es eine große Gemeinde ist, habe ich dort gelernt, wie viel wichtiger Charakter ist. Charakter. Gabe ist wichtig. Gabe, was Gott dir geschenkt hat, ist wichtig. Aber umsonst hat Gott dir Gaben gegeben, wenn dein Charakter nicht dort ist, wo er sein sollte. Oder wenn du nicht an deinem Charakter arbeitest. Wir sind alle noch nicht dort, wo wir sein sollten. Und jetzt stehe ich hier, vor der Gemeinde, regelmäßig. Und denke mir so oft, ich will hier nicht stehen. Und höre Gott gleichzeitig immer sagen, da sollst du stehen. Okay, dankeschön. Und heute stehe ich hier als Anbetungsleiterin. Ich darf mit euch in diesem neuen Jahr unsere neue Predigtserie eröffnen, weil wir uns in den nächsten Wochen intensiv um Anbetung kümmern oder um das Thema, uns mit dem Thema Anbetung auseinandersetzen. Wir werden viel darüber hören, wir werden viel darüber reden und hoffentlich werden wir viel tiefer hineinwachsen. Und ich stehe nicht hier als Expertin, ich stehe nicht hier als Theologin, sondern als eine lebenslange Jüngerin, sagen wir es so. Ich möchte mit euch einfach mein Herz teilen, ein bisschen mit euch teilen, was in mir herumgeht, wenn ich sage, ich leite Anbetung in der Vineyard oder was ich unter Anbetung verstehe. Und ja, schauen wir, was Gott damit machen will. Stellt euch vor, es würde jemand auf euch zukommen, der überhaupt nichts mit Jesus zu tun hat. Nichts mit Gemeinde, nichts mit Bibel, nichts mit Kirche, nichts. Und diese Person fragt euch, was ist Anbetung? Was antwortet ihr?
Kommunikation mit Gott.
Okay.
Gott ist wieder zu erfahren, gut
gebeten. Okay. Noch was anderes?
Gottes Größe feiern.
Okay. Okay, ein Lebensstil. Gott eine Stimme zu verleihen. Gott in den Mittelpunkt stellen. Wachstum. Super. Und jetzt, wenn jemand, eine christliche Person auf euch zukommt, im christlichen Rahmen, so in der Gemeinde, so wie wir hier alle sitzen, und die Person fragt, die spricht dieselbe Sprache wie ihr, und fragt, was ist Anbetung? Was verstehst du unter Anbetung? Was wäre dann eure Antwort? Bitte? Equalizer. Verstärken? Okay. Bitte? Okay, mehr Hall.
Das ist Kommunikation.
Super. Meine Antwort kommt noch, aber das ist einfach mal, dass ich ein bisschen weiß, was ihr unter Anbetung versteht, aber auch, was ihr sagen würdet. Hoffentlich ist es euch schon aufgefallen und vielleicht fragt ihr euch schon die ganze Zeit, warum redet die Lobpreisteamleiterung über Anbetung und nicht über Lobpreis? Das mache ich ganz bewusst. Ich beschreibe mich selbst auch ganz bewusst als Anbetungsleiterin und nicht als Lobpreisleiterin. Und da ist meiner ganz persönlichen Meinung nach, und ihr dürft mich verbessern oder nicht, aber das ist meine Meinung, einfach nur für euch so zum Hintergedanken, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, es ist nicht meine Emotionssprache, es ist nicht meine Bibelsprache, es ist nicht meine Glaubenssprache, also mein Glaubensleben ist nicht in der deutschen Sprache. Aus dem Hintergrund komme ich dann auch mit dem, wo ich denke, da ist uns in der deutschen Sprache ein kleiner Fehler reingeschlichen, in der Übersetzung. Weil wir in der deutschen Sprache Anbetung von Lobpreis getrennt haben. Weil in den Gemeinden unterscheiden wir ganz bewusst zwischen Anbetung und Lobpreis. Wir haben Lobpreisleiter, wir haben ein Lobpreisteam und innerhalb des Lobpreises haben wir ab und zu einen mega super heiligen Stil und der heißt Anbetung und den benutzen wir, wenn wir besonders tief gehen wollen oder besonders heilig sein. Ich überziehe das natürlich jetzt, aber ihr versteht mich. In anderen aktuellen Sprachen ist diese Trennung nicht so vorhanden. Wenn wir in die englische Sprache schauen zum Beispiel, gibt es nur Worship. Und wisst ihr, wo das Wort Worship herkommt? Worship. Verehren. Aber es kommt, der ganze Wurzel ursprünglich kommt, etwas einen Wert geben. Und vor allem Gott, also einer Gottheit, einen Wert geben. Und in dem Rahmen ist es ganz wichtig, dass ihr euch im Hinterkopf behält, warum ich über Anbetung und nicht Lobpreis spreche. Weil Lobpreis kann ein Teil der Anbetung sein. Lobpreis ist ein Teil der Anbetung. Lobpreis, wenn wir lobpreisen, dann singen, reden, tanzen wir über Gott. Und es kann auch für Gott sein, weil wenn ich preise und lobe und danke, dann erinnere ich mich an all das, was Gott schon für mich gemacht hat. Dann erinnere ich mich an seine Größe, an seine Schönheit, an was er ist. Dann sehe ich meine Segnungen wieder vor mir und meine Seele, die geht auf. Dankbarkeit wächst in ihr. Meine Segnung, es ist so lebensnotwendig, Lobpreisen, zu erinnern, zu gedenken. Das ist ein Gebot, was Gott immer wieder neu gibt, vom Alten Testament bis ins Neue rein. Gedenke, erinnere dich daran, was Gott gemacht hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss seine Taten nicht. Denn er ist würdig. Ich kann euch Psalm auf Psalm auf Psalm nennen, wo das steht. Ihr kennt sie vielleicht hoffentlich alle auch selber. Aber Lobpreis ist nicht Anbetung. Ein Theologe hat das mal ganz schön gesagt. Jemand sagt einmal, dass wir, wenn wir beten, mit unseren Nöten beschäftigt sind. Wenn wir preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis. Anbetung ist nicht Musik. Anbetung ist nicht ein Lied. Anbetung ist keine Unterhaltung, es ist keine Show. Anbetung ist, wie ihr gesagt habt, zusammenfasst, es ist die Begegnung mit Gott. Und Anbetung ist nur für Gott allein und gehört nur Gott allein. Wenn wir anbeten, umwerben wir das Herz Gottes. Wenn wir anbeten, dann baut der Herr dort seinen Thron. Wenn wir anbeten, dann treten wir in die heilige Anwesenheit unseres allmächtigen Schöpfers und können dann nicht mehr unverändert rauskommen. Das ist Anbetung. Im Neuen Testament wird das griechische Wort, ein griechisches Wort wird sehr oft verwendet für Anbetung. Ich kann kein Griechisch, aber ich spreche es einfach aus. Proskuneo. Und die drei Bedeutungen von dem Wort sind die Hand eines anderen küssen, verehren, sich vor Gott hinwerfen. Wo ist die Musik? Im Hebräischen wird das Wort Schachach verwendet. Drei Bedeutungen. Sich demütigen, sich verbeugen, sich flach auf den Boden werfen für Gott. Es ist da nirgends von Musik die Rede, sondern von einer völligen, vollkommenen Unterordnung von meinem ganzen Sein an den allmächtigen König von Himmel und Erde. In dem Sinne, wenn man denkt, Anbetung ist nur für Gott, geht nur um Gott. Es ist die komplette Unterordnung von dem, was ich bin. Ich werf mich auf den Boden, nicht nur im figürlichen, sondern wirklich im wörtlichen Sinn. Ich werf mich auf den Boden für Gott. Das fällt uns in unserer Kultur nicht leicht. Das machen wir nicht gern. Die Hand eines anderen küssen. Sich hinbeugen. Und da merken wir, wie wichtig das ist. Die Haltung, die Motivation. Anbetung ist eine Handlung, aber über allem ist es eine Haltung. Und Anbetung fängt immer mit der Motivation in unserem Herzen an. Und die einzige Motivation, die wir zur Anbetung haben können, ist Liebe. Jesus sagt das selber im Lukas 10, 27. Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus ist der allerhöchste Anbetungsleiter. Wenn man das so anschaut, könnte man sagen, das Kreuz war die allerhöchste Form von Anbetung, weil das die vollkommene Unterordnung von Jesus an Gottes Willen war. In der Vineyard ist Anbetung, Worship, ja einer unserer Grundpfeiler. Es ist, worauf wir bauen. David Roos, das ist einer der Urgesteine der Vineyard-Bewegung, der auch viele Lieder geschrieben hat, die wir immer noch singen. Also ich glaube, er hat eine der ersten Vineyard-CDs rausgesagt. Meinte, in der Vineyard ist Anbetung ein Sakrament. Denn in der Anbetung findet die Begegnung mit Gott statt. Wenn wir in der Vineyard Sakramenten hätten oder sie so bezeichnen würden, dann wäre Anbetung unser Sakrament. Und nochmal, Anbetung ist für Gott allein. Sein Herz, seine Wünsche, seine Meinung, sein Wort, seine Wahrheit, seine Heiligkeit, nicht ich. Meine Haltung, wenn wir es jetzt auf Anbetung im Gottesdienst beziehen, wenn ich in die Anbetung gehe und nach dem Gottesdienst gehe ich weg und sage, oh, ich habe heute nichts aus der Anbetung bekommen, schrecklich, das ist falsch. Es war nicht für dich. Anbetung ist für Gott. Ich meine, wir als Team haben die Verantwortung, das Beste zu geben, was wir können. Und wenn wir ablenken, wenn wir falsch machen, dann können wir zwischen euch und Gott stehen. Aber Anbetung ist für Gott allein. Und es geht um Gott allein. Wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt und nicht mit uns. Und das fällt uns allen ab und zu schwer. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag es nicht, meine Emotionen, meine Gefühle loszulegen oder zu zeigen im großen Rahmen. Es dauert sehr lange, bis ich das bei Menschen kann. Aber Gott verlangt das von mir. Und Gott verlangt das von mir. Und das heißt, dass ich das nicht nur mit meinen Lippen mache. Wenn ich singe, Jesus, ich liebe dich, aber Gott sieht meinen Körper, wie ich im Stuhl sitze und gar nicht, Jesus, ich liebe dich. Was glaubt er eher? Meine Haltung oder meinen Worten? Das ist für mich so schwer. Beugende Herzen führen zu einem gebeugten Körper. Deshalb dürfen wir in der Vineyard, in der Anbetung, deshalb ermutigen wir in der Anbetung fast alles. Ich meine, es hat seinen Rahmen, aber das ist ein dezenter Rahmen. Aber wir wollen mit allem, was wir sind, Gott anbeten. Er will, dass wir mit allem, was wir sind, anbeten. Denn Gott ist ein dreieiniges Wesen. Und der Mensch ist ein dreieiniges Wesen. Und Gott als Dreieinigkeit kann nur vollkommen anbetet werden von einem dreieinigen Wesen. Körper, Seele und Geist. Wir als Körper, unsere Körper sind lebendige Instrumente. Oder? Ich stelle mir wirklich manchmal vor, wenn wir uns wieder auf die Musik beziehen, wie haben die ersten Menschen Musik gemacht? Welche Töne hat was, welches Instrument inspiriert? Wie ist Musik geworden? Und ich finde es nebenbei auch interessant, dass es einer der Nachfolger von Kain war, der Vater der Musiker oder der Flötisten ist. Aber unsere Körper, wenn wir das dreieinige Wesen nehmen, unsere Körper sind Instrumente. Wenn wir Musik hören, bewegt sich unser Körper automatisch. Irgendwo, vielleicht der kleine Zeh oder ein kleiner Finger. Aber ich weiß, bei mir, wenn ich Musik höre, ja. Musik ist wichtig. Musik ist ein wunderbares Werkzeug für Anbetung, aber ist nicht Anbetung selber. Musik ist eine Antenne für die Seele, oder? Wenn wir denken, denkt euch mal einen Film und es gäbe keine Musik in dem Film, wenn noch die Hälfte so spannend, vor allem Gruselfilme oder so spannende Momente. Nehmt mal den Ton weg, es bleibt nichts mehr übrig. Wir brauchen Musik. Bei Musik, ja, unsere Seele richtet sich auf, die hört was. Oh, da kommt was, ich muss meinen Empfang ausrichten. Seele, die Musik bewegt unseren Geist. Unser Geist antwortet auf Musik. Wenn ich etwas höre, also bei mir im Kopf spielen immer 10 Melodien gleichzeitig. Aber eine Melodie kann mich so unglaublich traurig machen. Oder so unglaublich glücklich. Oder mich überwältigt irgendein Gefühl und ich weiß nicht, was es ist. Das ist meine Reaktion auf Musik. Und deshalb verwenden wir Musik in der Gemeinde, weil Musik eine der wenigen Kunstformen ist, wo diese Dreieinigkeit, Körper, Seele und Geist zusammenkommen. Das ist eine der wenigen Kunstformen, wo alle drei Seiten von wer wir sind gleichzeitig aufblühen oder reagieren und mit Gott in Verbindung treten können. Aber wiederum, Anbetung, also Musik ist nicht Anbetung. Anbetung ist für Gott allein. Das ist die Begegnung zwischen mir und Gott. Wir haben im vergangenen Jahr viel über Werte gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Wir haben uns mit den Werten der Vineyard-Bewegung auseinandergesetzt. Und das ist wichtig, weil Werte definieren, wer wir sind, was wir tun, wie wir leben und wie wir erkannt werden, woran wir erkannt werden. Deshalb gibt es in der Vineyard-Anbetung, in der Vineyard-Worship auch 5 Werte, die ich euch einfach kurz vorstellen will. Und wiederum, hört einfach zu, es hat nichts mit Musik zu tun. Ich habe so die Ideen gestohlen von anderen Sachen. Der erste Wert der Vineyard-Anbetung ist Intimität. Intimität mit Gott. Anbetung geht nicht um mich, oder? Anbetung ist für Gott und handelt sich nur um Gott. Intimität, es ist dieser Raum, wo es nur Gott und mich gibt, niemand anders mehr. Intimität. Ich singe nicht über Gott, ich singe nicht von Gott, ich singe zu Gott. Oder ich rede zu Gott, oder ich spreche zu Gott, oder ich schreibe zu Gott. Wie du anbetest, ich begegne Gott allein. Und das Zweite in der Vineyard-Anbetung, Integrität. Integrität ist der zweite Wert der Vineyard-Anbetung. Warum? Ich komme, wie ich bin. Authentisch. Mit meinem ganzen Sünden, mit meinem ganzen Dreck, mit allem, was ich bin, komme ich zu Gott. Authentisch. Und integer. Ich will leben, was ich singe. Ich will leben, was ich sage. Ich will das Glaube und Tun. Das Gleiche sind bei mir. Und ich will es mitnehmen. Für mich zum Beispiel, integer heißt für mich zum Beispiel auch, ich höre nicht alle Musik. Ich habe immer Musik an, ich habe immer Musik um mich herum. Ich bin jemand, der das braucht. Aber ich kann nicht alle Musik hören. So wie ich nicht alle Filme sehen kann, weil es mir schadet, so kann ich bestimmte Musik nicht hören. Und für mich ist das wichtig, weil eine meiner Liebessprachen zu Gott ist Musik. Nicht nur Musik, sondern Anbetung. Aber Musik ist eine meiner Liebessprachen zu Gott. Und für mich, integer darin zu sein, heißt, dass ich ganz bewusst bestimmte Künstler nicht höre. Bestimmte Lieder nicht singe. Das heißt auch, dass wenn ich die Lieder aussuche für den Sonntag, dass ich mir echt überlege, kann ich das singen? Kann ich das singen? Es ist nicht immer leicht und das ist auch nicht immer gut und das ist auch nicht immer richtig, weil wir sind Menschen, wir sündigen, wir werden es nie perfekt machen. Aber einfach, dass wir im Hinterkopf bewahren, Integrität, so wichtig. Ein anderer Wert, Erwartung des Reiches Gottes. Wenn wir anbeten, für wen ist es? Ich sage es doch sehr oft heute, für Gott allein. Und wenn es für Gott allein ist, dann ist Gott nur allein da. Und wenn Gott da ist, kann alles passieren. Wenn Gott da ist, dann ist seine Anwesenheit da. Wenn Gott da ist, ist seine Kraft da. Wenn Gott da ist, kann geheilt werden, kann er heilen, kann er freisetzen, kann er trösten, kann er wiederherstellen, wird er vergeben, wird er Gnade schenken. Ich erwarte das Reich Gottes, wenn ich anbete. Das ist auch unser Wert in der Vineyard. Wenn wir anbeten, machen wir das nicht einfach so, weil es gehört zum Gottesdienst und oh wie schön, sondern in der Anbetung kann Gott Sachen machen, wird er machen. Und die Musik hilft dabei wiederum, es setzt etwas frei, es schafft einen Raum. Der vierte Wert, Vineyard-Anbetung ist zugänglich. Das klingt so modern. Zugänglich bedeutet, jeder kann mitmachen. Das ist Vineyard, oder? Everybody gets to play. Aber auch in der Anbetung. Wir singen Lieder zum Beispiel, mehr oder weniger, die alle singen könnten. Wir singen in einer Sprache, die alle verstehen. Ob das jetzt der Text ist, der geschrieben ist, oder dass wir versuchen als Team mehr Deutsch zu singen als Englisch. Wir machen die Anbetung zugänglich, nicht nur für unsere Gemeinde, aber auch für neue Menschen, die kommen werden. Wenn Menschen kommen in unsere Gemeinde, sollen sie ihren Platz finden. Und wenn wir Teile des Gottesdienstes so unzugänglich machen für neue Menschen, was machen wir dann? Wir müssen zugänglich sein. Und das bringt es auch zum letzten Wert, Nachfolge. Im Englischen, in der englischen Vineyard ist es Passion, Leidenschaft, aber es ist verbunden mit der Nachfolge. Anbetung ist für Gott allein und es ist nicht in der Gemeinde allein. Ich komme einmal die Woche in die Gemeinde für ein paar Stunden. Vielleicht gehe ich ab und zu noch in den Hauskreis oder Gebetsgottesdienst. Aber ich lebe mein Leben während der Woche außerhalb diesen Ortes. Ich lebe mit Gott im Alltag, nicht in diesem Gebäude. Und nicht mit diesen Menschen meistens. Anbetung ist mehr als etwas, was wir nur einmal die Woche im Gottesdienst machen, oder? Das ist wie, das verknüpfe ich mit, wer bin ich als Anbetungsleiterin? Aber ich habe das irgendwo gelesen und ich fand das so schön. Das ist wie, wenn ein Mann die Frau, die er liebt, in ein Restaurant mitnimmt. Ein hübsches, wunderschönes 5-Sterne-Restaurant. Und das ist der König der Könige, der nimmt seine Braut, geht mit ihr in ein Restaurant. Und da hast du einen Kellner, der dich bedient und der die Atmosphäre setzt, ein bisschen Musik, Kerzenlicht, was weiß ich. Aber Rolle des Kellners ist es, nicht aufzufallen, oder? Er darf das Date nicht unterbrechen. Das ist der Anbetungsleiter. Ich als Anbetungsleiterin bin nicht verantwortlich für eure Anbetung. Ich bin verantwortlich für meine Anbetung allein, weil das zwischen mir und Gott ist. Aber ich als Anbetungsleiterin darf für euch den Raum schaffen, worin ihr Gott begegnet. Ich darf euch abholen, damit wir zusammengehen. Ich darf vielleicht vorgehen und den Weg etwas leichter machen. Oder ich gehe hinter euch, um vielleicht zu schauen, dass alle mitkommen. Manchmal, manchmal nicht. Ist auch nicht immer gut. Es ist meine Rolle, nicht gesehen zu werden. Also nicht zwischen euch und Gott zu stehen. Aber ich bin darin auch nicht verantwortlich für eure Anbetung mit Gott. Ich bin nicht verantwortlich für, was ihr mit Gott in Anbetungszeit macht. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn ihr euch langweilt. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich bin als Kellnerin da, um zu schauen, dass das Treffen zwischen dir und dem König der Könige wunderschön ist. Und gleichzeitig geht es damit gepaart, wie oft gehe ich in ein Restaurant? Nicht jeden Tag und nicht für jede Mahlzeit, oder? Ich gehe für ein besonderes Ereignis, so wie der Gottesdienst ein besonderes Ereignis ist. Aber ich esse zu Hause meistens. Frühstück, wer frühstückt, Mittagessen, die meisten Abendessen. Ich esse zu Hause. Und das ist mit der Anbetung genauso. Anbetung fängt bei mir zu Hause, alleine im stillen Kämmerlein an. Anbetung fängt bei dir zu Hause jeden Tag an. Und ich kämpfe selber damit. Ich sage das nicht, um euch zu belehren oder ich kämpfe selber damit. Aber Anbetung, wenn ich die Woche mich nicht um meine Beziehung mit Gott gekümmert habe, dann kann ich euch am Samstag nicht anleiten, weil ich eine Baustelle habe. Wenn ich Gottes Stimme nicht lerne zu hören während der Woche, dann werde ich ihn am Samstag auch nicht hören im Gottesdienst. Gottes Stimme lernen, hören lernen, unterscheiden lernen, mache ich im Alltag. Mache ich in meinem Leben, in der Arbeit, unter der Dusche, egal wo du dich befindest, dort lerne ich Gottes Stimme zu hören, nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde dürfen wir es zusammen machen. In der Gemeinde dürfen wir es ausbauen. In der Gemeinde dürfen wir einander aufbauen, das miteinander teilen. Aber es ist nicht mein Hauptort der Anbetung. Anbetung, das ist ein Lebensstil. Genau wie du. Wie du sagst, es ist ein Lebensstil. Als Anbeterin begegne ich Gott. Sehe ich nur ihn. Umwerbe ich sein Herz. Bin ich nicht wichtig. Denn nur ihn sehe ich. Und er ist alles. Er ist alles. Und Gott verlangt das von uns. Gott freut sich darüber. Gott will das von uns. Wir sind als Anbeter geschaffen worden. Gott hat uns nicht geschaffen, weil ihm langweilig war, erschaffen, weil ihm langweilig war. Er wollte uns. Und er wollte, dass Er wollte diese Beziehung zu uns. Und ich finde es so schön. Die erste Frage, die Gott im Alten Testament stellt, ist: Wo bist du? Das ist die allererste Frage, die Gott im Alten Testament stellt. Wo bist du? Die allererste Frage, die im Neuen Testament gestellt wird, sind die Könige, die fragen: Wo ist er? Wo ist er, der König, der geboren ist? Und Anbetung ist, wenn wir uns endlich begegnen. Wenn er nicht mehr fragen muss: Wo bist du? Und wo ich nicht mehr fragen muss: Wo bist du? Wir begegnen uns, so wie wir sind. Und wenn ihr mich dann fragen würdet: Was ist für mich die perfekte Anbetung? Was ist für mich die perfekte Anbetung? Auch in der Bibel, von allen. Dann würde ich euch folgende Geschichte vorlesen. Aus dem Lukas 5. Na, 7, habe ich falsch geschrieben. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. In anderen Versionen ist sie eine Prostituierte. Aber ich mag Sünderin hier. Es geht auch um uns. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Sie ist eine Sünderin. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach: Meister, sprich. Und Jesus sagte: Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und er wandte sich zur Frau, sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Das ist für mich perfekte Anbetung. Ihr kennt die Geschichte, ich werde sie euch nicht erklären müssen. Aber das ist für mich perfekte Anbetung. Die Anbetung war für Jesus allein. Die Frau hat sich nicht drum gekümmert, wer dort war. Das waren die meist gebildeten Menschen ihrer Stadt. Es war egal, sie wollte zu Jesus. Anbetung war eine Handlung und eine Haltung. Proskuneo. Sie ist zu seinen Füßen hingefallen und hat ihn geküsst. Nicht seine Hand, sondern seine Füße. Anbetung ist ein Dienst. Sie hat das für ihn getan, was die anderen nicht für Jesus getan haben. Füße gewaschen, ihn gesalbt. Anbetung ist ein Opfer. Sie hat das Teuerste, das Schönste, was sie hatte, an Jesus gegeben. Anbetung kostet. Es kostet dich alles. Es kostet dich. Du musst geben, was du hast. Sonst sind wir nicht integer, sonst sind wir nicht authentisch, sonst sind wir nicht intim. Es hat sie so viel gekostet. Was sagt Jesus? Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Sie bekommt alles, noch so viel mehr zurück. Und das ist Anbetung. Ich komme aus Liebe, so wie ich bin, zur Liebe in Person und küsse ihm die Füße. Ich kenne meine Sünde. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie nicht würdig ich bin. Aber er liebt mich. Und er hat mir vergeben. Und ich darf zu ihm kommen. Und er sagt zu mir, ich vergebe dir. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Ich falle ihm zu Füßen und bete ihn an. In Geist und Wahrheit. Mit Körper, Geist und Seele. Das ist Anbetung. Und darum wollen wir jetzt zusammen anbeten.